Das Politische ist persönlich, Tagebuch einer Abtreibungsärztin ist der Titel des im März 2019 erschienenen Buches von Christina Hähnel. Sie beschreibt darin ihre Motivationen, Gedanken und Gefühle im Kampf für das Recht auf Informationen zum Schwangerschaftsabbruch. Am 23.09.2019 wird sie hier in Erfurt sein, in der Franz-Mehlhose, und das Buch vorstellen. Und jetzt habe ich sie am Telefon. Hallo, Frau Hähnel.
Hallo, nach Erfurt.
Ja, wunderbar, dass das geklappt hat. Sie sind, also dieser Paragraph 219a ist ja, also nach meinem Empfinden, erst tatsächlich durch Sie wirklich in aller Munde gelandet und auch in den Medien präsent seit 2017, als es die Verurteilung gab. Der Paragraph 219a regelt im Strafgesetzbuch das Informationsverbot oder eigentlich Werbeverbot, dass Frauenärztinnen auf ihren Internetseiten also nicht draufschreiben durften, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und weiterführende Informationen wie Methoden und Abläufe von Schwangerschaftsabbrüchen. Deshalb sind Sie 2017 zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Jetzt hat sich, nachdem Sie immer wieder in Widerspruch gegangen sind, ist quasi das Urteil nie wirklich rechtskräftig geworden. Und im März diesen Jahres 2019 ist tatsächlich das Gesetz verändert worden. Was hat sich da für Sie verändert?
Also für mich hat sich letztlich nicht wirklich was verändert. Es ist jetzt nur möglich, dass Ärzte und Ärztinnen sagen dürfen öffentlich, dass sie Abbrüche machen. Und alle darüber hinausgehenden Informationen sind weiterhin verboten, und dadurch, dass ich meine ausführlichen Informationen, quasi auch so eine Art Aufklärung zum Schwangerschaftsabbruch, weiterhin auf meiner Homepage öffentlich habe und allen zugänglich mache, bin ich nach wie vor mit meiner Homepage strafbar. Mhm. Und ist ja auch immer nochmal wichtig zu sagen, dass es eigentlich nicht wirklich um Werbung geht. Es steht zwar in dem Paragraphen, es ist ein Werbeverbot, aber verboten wird, genau wie Sie es gesagt haben, die sachliche und seriöse Information, die wird bereits verboten, und es ist einmalig in der ärztlichen Berufsordnung. Da ist normalerweise ganz genau geklärt, was ist Werbung, was ist Information, und Information dient dem Patientinnenschutz. Das heißt, wir sind ja verpflichtet zu informieren, die Ärzte, und aufzuklären.
Ja.
Aber an dieser einen Stelle, wo es nämlich um den Schwangerschaftsabbruch geht, da sollte uns plötzlich der Mund verboten werden. Und dagegen habe ich mich gewehrt.
Genau. Und also jetzt ist es so, dass ja theoretisch oder auch praktisch auf den Homepages lediglich draufstehen darf, ich biete die Möglichkeit an, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen.
Genau.
Das darf draufstehen.
Genau, und jetzt ist bereits nach der neuen Gesetzeslage, die ja eigentlich Rechtssicherheit für Ärzte bieten sollte, was Interessantes passiert. Zwei Ärzte in Kassel sind ist das Verfahren eingestellt worden. Da stand eben drauf, wir führen medikamentös oder operative Abbrüche durch. Zwei Ärztinnen in Berlin sind gerade jetzt nochmal nach dem neuen Paragraphen 219a verurteilt worden, weil auf der Homepage stand, sie führen medikamentöse Abbrüche durch. Ach. Also auch die Gerichte wissen eigentlich im Grunde noch nicht, was sie mit dem 219a jetzt anfangen wollen.
Ja, klingt so. Wie geht denn jetzt Ihr Verfahren weiter? Was ist denn Ihr Ziel?
Also mein Ziel ist das Bundesverfassungsgericht, weil ich der Meinung bin, dass der 219a nicht mit der Berufsfreiheit, nicht mit der Meinungsfreiheit und schon gar nicht mit der Würde des Menschen, nämlich der Betroffenen, der Frauen, vereinbar ist. Das möchte ich gern beweisen. Es geht eben nur beim Bundesverfassungsgericht. Um dorthin zu kommen, muss ich noch einmal über das Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgericht hat gerade jetzt gesagt, na gut, jetzt ist der 219a neu. Jetzt muss das Landgericht diesen nochmal wieder mich verurteilen. Und erst wenn die mich jetzt wieder verurteilt haben, den komme ich wieder zum Oberlandesgericht. Und erst wenn da das Urteil rechtskräftig wird, dann komme ich erst nach Karlsruhe. Und dann bleibt immer noch auch als letzte Möglichkeit der Europäische Gerichtshof.
Wow, das heißt, ja, Sie müssen noch einen sehr langen Atem beweisen.
Ja, genau.
Und aber das möchte ich gerne an dieser Stelle mal sagen. Ich finde es super toll, dass Sie das durchziehen. Ich bin immer mal bei Netzwerktreffen Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in Berlin und weiß, dass es also auch schon viele Jahre vorher, also bevor 2017, Ärztinnen zusammenkamen, die da sehr engagiert waren. Aber es hat bisher eben noch niemand durchziehen können.
Genau, es hat schon immer mal Versuche gegeben, aber es hat bisher nie funktioniert. Und es hat ja hunderte von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland gegeben, die alle angezeigt worden sind und die dann eben in der Regel ihre Informationen von der Homepage genommen haben. Das war ja hauptsächlich der Betreiber der Website Babychaos, der diese hunderte Ärzte angezeigt hat. Und dann später kam Jannik Hendricks dazu, der unter anderem mich dann ja nochmal, war ja meine dritte Anzeige bisher, angezeigt hat. Und all das hat dazu geführt, dass Deutschland so ein bisschen tabula rasa ist. Also dass es eben wirklich diese Informationen, die die Frauen oder Betroffenen benötigen, die finden sie auf deutschen Webseiten nicht mehr. Ja. Das fängt jetzt langsam an, ne? Dadurch, dass es jetzt so das Tabu gebrochen ist, fangen jetzt auch andere Organisationen, die Medical Students for Choice zum Beispiel, fangen an, Informationen ins Netz zu stellen, aber die Frauen, die bisher betroffen waren und im Netz gesucht haben oder immer noch suchen, geraten dann immer wieder auf diese Abtreibungsgegnerseiten. Das ist diese verheerende Situation, die der 219a, dadurch, dass er die sachlichen Informationen von Fachleuten verbietet, aber die fundamentalistischen Informationen zulässt und die Fehlinformationen nicht verbietet, wie in anderen Ländern, Frankreich, Irland, ja, da greift der Staat dann ein und schützt die Frauen. Und das passiert in Deutschland eben nicht. Hier schützt der Staat quasi die Fundamentalisten.
Die Fundamentalisten, ja. Jetzt ist ja noch so ein zweites, durch die Gesetzesänderung sozusagen gibt es jetzt auf der Seite der Bundesärztekammer eine Liste, wo Informationen stehen. Ich habe mir die Liste angesehen, da stehen also Ärztinnen mit ihren Adressen und welche Methode des Schwangerschaftsabbruchs sie durchführen, aber weiterführende Informationen stehen da nicht.
Genau, alles das, was sich Menschen, die einen Arzt aufsuchen, wünschen, was sie wissen wollen, was ist das für eine Praxis, was ist das für ein Mensch, was sind da für spezielle Wissens- und Vorsprünge vorhanden oder sowas, das finden sie nirgends.
Ja.
Und das ist ja das, was die Frauen wollen.
Ja, genau. Also was passiert mit mir, wenn ich dorthin komme? Genau. Wie ist der Ablauf?
Genau. Wenn ich mir ein Knie operieren lasse, will ich wissen, was setzt der für eine Prothese ein? Wie viel Erfahrung hat der? Was macht der für eine Narkose? Das sind alles Fragen, die Leute wirklich interessieren. Und diesen Zugang finden die Frauen eben nicht.
Ja.
Und das war von Anfang an so... bei dem Versuch, den 219a zu retten, es gab ja eine Mehrheit im Parlament, die war gegen den 219a, hat man dann eben gesagt, na gut, wir müssen irgendwie dieses Informationsbedürfnis befriedigen. Und er hat dann quasi dieses bayerische Modell, wo es ja auch diese staatlichen Listen gibt, die einfach nicht funktionieren in der Realität. Das war auch vorher klar, dass es nicht funktionieren wird. Hat man einfach abgekupfert. Ja. Und das geht natürlich bundesweit schon gar nicht. Also lokale Listen machen Sinn, dass Frauen lokal bei den Gesundheitsämtern, wie in Hamburg schon lange oder Berlin jetzt oder Gießen hat es auch, zugreifen können, was ist hier vor Ort, wo sind die Beratungsstellen, wo sind die Ärztinnen und Ärzte. Das macht irgendwie einen Sinn. Alles andere bundesweit, also wer will das pflegen? Und man sieht jetzt, das ist ja lächerlich, was da im Moment draufsteht, davon, das ist keine Information, die die Frauen benötigen.
Ja,
die
genau.
Gehen dann eben auf zum Beispiel die österreichische Website, wo dann eben Adressen drauf sind und wo sie dann eben seriös und wirklich informativ auch über Kosten und über Methoden informiert werden. Da gehen sie dann drauf.
Ja, wenn sie es denn wissen, genau. Und
wenn sie es finden, gehen sie ja dann doch noch irgendwie auf Babychaos oder diese wirklich verletzenden Homepages.
Ja. Dann ist diese Liste ja nicht nur nicht informativ besonders, sondern sie ist ja auch unvollständig. Was ich mich frage ist, was hindert denn, oder haben Sie eine Idee sozusagen, was hindert, sich auf so eine Liste schreiben zu lassen? Weil das ist ja wirklich so gedacht, dass Ärztinnen sich auf die Liste schreiben lassen.
Ja, gut, man hat ja immer einerseits dass wir natürlich fordern, dass Ärzte Informationen geben müssen und geben dürfen, ja. Aber sobald ich mit einer Liste arbeite, das macht ja Babychaos schon die ganzen Jahre, hat ja alle, also da gehen die Frauen ja dann hin und suchen nach Adressen, da sind ja alle Ärzte aufgelistet, die und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche machen und dann steht man am Pranger. Und das will ja kein Arzt. Also man will ja weder die Frau oder die Familie, die mit der Frau kommt, noch die Ärztinnen und Ärzte wollen ja eigentlich in die Öffentlichkeit. Auch ich wollte ja nie in die Öffentlichkeit mit dem Thema. Das will ja niemand.
Ja.
Ja. Und in dem Moment, wo ich mich auf so eine staatliche oder behördliche Liste setzen lasse, stehe ich ja schon im Pranger und da gibt es eben einfach viele Ärzte, die wollen das nicht. Andererseits gibt es natürlich auch wenig Interesse, jetzt von der Behörde diese Liste so ausführlich zu pflegen, dass das wirklich einen Sinn macht. Sowas machen Beratungsstellen. Die kümmern sich wirklich um die Frauen und um die, oder Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Da sind Menschen, die haben ein Interesse, dass Frauen gut versorgt werden. Das hat eine Behörde ja nicht. Mhm.
Und genau
die nicht. Es gibt sicher Behörden, Entschuldigung, will jetzt nicht so übertreiben, denen das Wohl der Menschen und die Gesundheit dann irgendwie doch am Herzen liegt. Aber primär ist es nicht das Interesse einer Behörde.
Ja, ja. Und jetzt ist ja auch der Schutzgedanke durchaus da, sagten Sie ja eben gerade auch, ne, so sich am Pranger stellen. Und da gab es ja jetzt auch in diesem Jahr, Sie haben Ihre Praxis ja in Gießen und es gab einen Versuch, einen Gesetzesentwurf von seitens der Landesregierung, Schutzzonen einzurichten vor Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, vor Ärztinnenpraxen. Wie ist das, was halten Sie davon und wie ist das zustande gekommen? Können Sie dazu was sagen?
Ja, also da hat es jetzt ja hauptsächlich schon lange immer in Frankfurt auch Bemühungen gegeben, das durchzusetzen, dass diese Abtreibungsgegner nicht mehr vor der Beratungsstelle die Frauen belästigen oder da halt direkt vor dem Eingang der Beratungsstelle stehen. Und als sie dann in Gießen jetzt auch anfingen, sich vor Pro Familia und vor meine Praxis zu stellen, hat es in Gießen ein gutes politisches Bündnis gegeben, wo also Parteien gemeinsam parteiübergreifend gefordert haben, dass es da in Hessen eine Lösung gibt. Und wir haben jetzt also müssen wir gucken, wie sich das bewährt, weil wir haben ja das Problem mit der Versammlungsfreiheit, die auch im Grundgesetz steht. Und wir haben aber jetzt einen Erlass des hessischen Ministeriums, dass wir, was an die Ordnungsämter gegangen ist, wo dann quasi vorgeschrieben ist, dass in Sichtweite von Praxen und Beratungsstellen nicht diese Demonstrationen oder Gebete oder Mahnwachen oder Gehsteigberatung oder wie sie sich nennen, dass das nicht stattfinden darf. Jedenfalls nicht an den Werktagen. Ja. Die können sich da sonntags hinstellen und beten, aber sie müssen nicht die Leute quasi, also man muss den Leuten nicht dieses Spießrutenlaufen zumuten. Ja. Und das ist wunderbar, das ist ein Schritt nach vorne. Da hat Hessen sich jetzt mal positioniert und ich hoffe, dass das in den anderen Bundesländern auch kommt. Und wir haben ja schon weltweit auch so eine Situation, dass andere Länder haben ja die gleichen Probleme. Die sind in anderen Ländern teils eben auch schon weiter. Die haben schon länger diese Schutzzonen, in Australien zum Beispiel und so weiter.
Ja, ja. Aber das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg, so auf dem langen Weg.
Ja, das ist endlich mal eine Entscheidung im Sinne der Betroffenen.
Ja.
Ja, dass mal die Betroffenen geschützt werden. Ja. In Frankreich gibt es Bußgelder, wenn man die belästigt. Ja. Dann gibt es in Australien Schutzzonen und so weiter. Und in Irland hat man diese Fake-Seiten. Ja, also die versuchen, staatliche Seiten nachzumachen, aber eigentlich im Grunde Abtreibungsgegner Mentalität an die Frauen zu bringen und die Frauen eben zu belästigen. Ja, das hat man verboten, das hat man runtergenommen, dass die Seite ist einfach verboten worden. Und Deutschland hat da die ganzen Jahre nichts gemacht. Es ist einfach wunderbar, dass mal ein kleiner Schritt nach vorne wirklich passiert ist jetzt.
Ja, sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir ja heute, glaube ich, den 10. September. Am 21. September werden wieder die LebensschützerInnen in Berlin auf die Straße gehen.
Ja, aber sie schützen ja kein Leben. Sie nennen sich ja so, ne?
Ja.
Genau.
Aber im Grunde sind es Fundamentalisten, sehr
die
eng
im
auch
Grunde
mit
gegen die Rechte der Frauen, also agieren. Ja,
genau. Außerdem gibt es aber auch was Positives, und zwar den bundesweiten Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung, der in diesem Jahr am 28.09. ist, ein Samstag. Und bisher waren da immer große Demonstrationen in Berlin. Tatsächlich ist es dieses Jahr so, dass es also in mehreren Städten Aktionen geben wird. Das finde ich also sehr, sehr schön. Darüber können sich Menschen im Internet informieren auf der Seite Bündnis Sexuelle Selbstbestimmung. Und also vielen lieben Dank für das Gespräch mit Ihnen.
Wir sind schon in über 30 Städten jetzt von Pro-Choice-Gruppen oder Bündnissen für sexuelle Selbstbestimmung, die bei diesen Aktionen mitmachen. Und es hat ja schon auch Aktionstage gegeben in Deutschland. Und da ist eine Bewegung, die ist auch nicht mehr zu stoppen.
Ja, wunderbar.
Ja.
Also ich freue mich, dass ich Ihnen am 23.09. Weitere Fragen stellen kann.
Gerne.
Liebe Zuhörerinnen, kommt am 23.09. um 18.30 Uhr in die Franz-Mehl-Hose hier in Erfurt. Das ist in der Löberstraße 12. Dort wird also Christina Hähne ihr Buch vorstellen und im Anschluss sicher auch noch Zeit für Fragen haben.
Ja, und ich freue mich sehr auf Erfurt.
Ja.
Wirklich.
Das ist sehr, sehr schön.
Ja, ja.
Dann vielen Dank für das Gespräch, Frau Hähne.
Ja, tschüss.
Wir sehen uns in Erfurt. Tschüss. Mhm.